Dieser Podcast wird präsentiert von Krieghoff. Familie Scheiring, Henrik Lott, Autohaus Becker Thiemann, Hornady, Leupold, Amon Amon, K&K Premium Jagd und Jagd- und Hundmesse.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier beim FSW Podcast auf der Jagd und Hund 2026. Mein heutiger Gast ist der liebe Markus Hartmann von Hartmann Tresor. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Max.
Sehr, sehr gerne. Ich glaube, bei dir ist es ganz einfach über das Thema, über das wir sprechen. Ich denke, wir sprechen über Waffenschränke, Tresore etc., oder?
Das können wir machen. Wir hätten auch andere Themen noch, aber das ist, glaube ich, erstmal naheliegend.
Vielleicht stellst du dich einfach mal vor und die Firma für all die, die es noch nicht kennen. Aber ich glaube, dass es, sagen wir, bei uns in der Industrie wahrscheinlich sogar der gängigste Name für Tresore ist.
Das freut mich, ja. Markus Hartmann, ich bin Geschäftsführer der Hartmann Tresore in Paderborn. Und ja, ich persönlich vielleicht ganz kurz zu mir. Ich bin 59 Jahre alt, werde tatsächlich 60 dieses Jahr. Unglaublich. Hab zwei Kinder, die sind 27 und 21 machen erstmal was anderes als Tresore. Uns gibt es seit über 150 Jahren. 1835 ist das erstmals erwähnt als Schmiede und Stellmacherei bei uns in Paderborn. Ich wohne immer noch im elterlichen Haus. Und die Schmiede selbst gibt's leider nicht mehr, denn wir sind natürlich umgezogen ins Industriegebiet irgendwann. Aber ansonsten versuchen wir diese Tradition aufrechtzuerhalten und einfach gute Sachen zu machen.
Ich denke, das ist auch so ein Thema, was wir hier ganz gut besprechen können. Es gibt ja so alle Kategorien von Tresoren. Ich glaube, du könntest vielleicht auch einmal auf das Legale, was jetzt im Moment das Wichtige ist für Jäger mit Langwaffen, Kurzwaffen. Vielleicht könntest du darauf nochmal eingehen. Und auch gerade, was die wie Schlossvarianten angeht. Ich glaube, da hat sich auch ein bisschen was verändert in den letzten Jahren.
Ja. Gut, wie gesagt, Waffenschränke, wissen wir alle. Früher konnte man die Waffen an eine Garderobe hängen. Dann gab es die Klasse A und Klasse B Schränke und 2017 gab es dann eine Novelle des Waffengesetzes und da wurde dann festgelegt, dass also wer zuverlässig im Sinne des Waffengesetzes handelt, dass der eben seine Waffen in einen Tresor, der Widerstandsgrad 0 oder 1 lagern muss. Und im Wesentlichen Grad 1 kann ich alle Waffen, also unbegrenzt viele Langwaffen und Kurzwaffen lagern. Wenn ich einen Grad 0 nehme, der ein bisschen günstiger ist, dann kann ich bei Tresoren, die über 200 Kilo wiegen, bis 10 Kurzwaffen lagern und unter 200 Kilo bis 5 Kurzwaffen. Ist zu kompliziert, deswegen am besten gleich einen Grad 1 kaufen.
Okay, Schlossvarianten, hat sich da was verändert oder ist das gleich geblieben?
Nee, da hat sich viel verändert. Also zunächst erstmal hat sich, also wir haben ja alle noch das Urteil des Oberverwaltungsgerichts in Münster von vor 2 Jahren in Erinnerung, hat ja viel, gerade hier in NRW, viel Aufsehens erregt. Aber ich muss ja mal sagen, eigentlich hat es nur für Klarheit gesorgt. Denn wenn man früher einen Schrank gehabt hat und hat den Schlüssel oben auf den Schrank gelegt, dann hätte jeder gesagt, Moment mal, das kann ja nicht richtig sein, die WBK ist weg. Ja, und in diesem Fall damals hatte der eben den Schlüssel nicht auf den Schrank gelegt, sondern in einen Schrank ohne Zertifikat über dem Tresor. Der hat einen anderen zweiten Tresor auf seinen Waffenschrank gestellt. Ja, dann haben die halt, die Jungs sind gekommen, haben den oberen Schrank aufgebrochen, haben gesehen, oh, da ist ja ein Schlüssel für einen Waffenschrank drin, haben unten den Schrank aufgemacht und die Waffen entwendet. Und dann hat die Waffenbehörde eben die WBK entzogen, weil eben die Zuverlässigkeit dieser Person angezweifelt wurde. Und auch wenn der Mann dann im späteren Verfahren ja wieder freigesprochen worden ist, weil das Oberverwaltungsgericht eben gesagt hat, naja, das konnte der gar nicht genau wissen, was denn zuverlässig in diesem Sinne ist. Aber für alle Zukünftigen ist eigentlich ganz logisch, der Schlüssel muss mindestens genauso gesichert sein wie die Waffen selbst. Alles andere wäre ja auch Blödsinn. Ja, so gesehen, wir haben jetzt Klarheit. Man muss sagen, Klarheit in NRW. In Niedersachsen hat jetzt ein Gericht gesagt, na, ein richtig gutes Versteck würden wir auch anerkennen. Und ich muss sagen, das ist ja auch sinnvoll. Also wenn ich den Schlüssel in Beton eingieße, finde ich ein saugutes Versteck. Gut, dann kann man ihn auch nicht mehr benutzen, aber. Ja. Aber warum sollte dann Richter sagen, das ist ein scheiß Versteck? Natürlich ist das ein gutes Versteck.
Ja. Das ist sowieso wieder Auslegungssache, was ein gutes und was ein schlechtes Versteck ist, aber ja.
Ja, aber das ist ja der Punkt. Ich habe natürlich zu Hause jetzt auch ein paar Tresore und einer davon ist noch ein schöner Wandtresor hinterm Bild, so wie man sich es vorstellt. Und da habe ich natürlich auch gedacht, ich habe das beste Versteck der Welt und hatte dann auch mal die Kreispolizeibehörde da, aber von der Sektion Kriminal- oder Einbruchsprävention. Die kommen ja da vorbei und checken dein Haus und so weiter. Und dem habe ich dann auch gesagt, also mein Schlüssel ist perfekt versteckt, gar kein Problem. Und da hat er gesagt, alles gar kein Problem, ich nenne dir jetzt mal die 5 beliebtesten Verstecke. Und dann habe ich gesagt, okay, ich suche mir ein neues Versteck. Ja, weil so schlau ist man. Das Beste ist immer, ja, mein Schlüssel ist in meinem Geschirrschrank versteckt. Da habe ich super viele Tassen und Gläser. Und in einem dieser Tassen ist der Schlüssel. Sag ich, warum ist das sicher? Ja, der muss ja dann die ganzen Tassen durchsuchen, um den Schlüssel zu finden. Sag ich, das geht ganz einfach. Er nimmt den rechten Arm, wirft die ganzen Porzellan vor den Schrank und dann fällt der Schlüssel raus. Das würden die tun? Ja, genau das würden die tun.
Nein, die sortieren die danach auch wieder ganz fein, weil ich genau. Eingepackt in Zellophan wieder ein.
Ja, ganz genau. Also von daher gesehen muss man einfach sagen, kein Mensch braucht so einen Schlüssel. Kauft ein Elektronikschloss, ist man sicher.
Gibt es da eigentlich eine Reglementierung, was man für Code haben muss? Also wird das da jetzt auch zum Beispiel zählen, wenn ich jetzt 6-mal die 1 habe?
Naja, also in dem Schreiben, was das Innenministerium an alle Waffenbesitzer in NRW geschrieben hat, stand ja das auch explizit mit drin. Natürlich bitteschön nicht das eigene Geburtsdatum, auch nicht das von seiner Frau. Und 6-mal die 1 ist natürlich auch doof. Das heißt, ja klar, also ich muss jetzt sagen, obwohl doch, wenn die Aufsicht kommt, dann sieht er ja, welchen Code man eingibt. Also ich würde sagen, wenn er dann sieht, 6-mal die 1, dann ist doof, ja. Also, ich sage mal, braucht man es wirklich nur für die Kontrolle? Oder hat man nicht auch einfach Interesse, dass niemand an die Waffen rankommt? Und zwar niemand heißt dann natürlich kein Einbrecher, aber doch bitteschön auch nicht irgendwie der 15-jährige Sohn, der meint, er könnte mal so ein bisschen Action machen. Da gibt es ja auch Fälle, wissen wir alles, Winden und Co., wo dann Kinder die Waffen ihrer Eltern benutzt haben, um schlimmes Unheil anzurichten. Das wollen wir doch auch alles nicht.
Nee, darum geht es ja auch. Das ist ja auch, ja.
Genau. Also klar, die Plakette ist das Wichtigste, sehe ich ein, aber bitteschön, es geht doch auch um die Sicherheit selbst.
Ich habe mir eben ja ein bisschen auch bei euch das Prospekt angeguckt, was ihr da alles drin hattet. Das waren ja alle sehr, sehr schöne Einzelstücke. Du hattest mir eben nochmal was gezeigt, was ihr auch auf dem Stand habt. Erzähl doch mal, was ihr so ein bisschen so die Sonderheiten dieses Jahr auf der Messe sind bei euch.
Ja, ja. Aber vielleicht sage ich noch eine Sonderheit zum Thema Schloss. Ja,
ja gerne.
Das vielleicht noch einmal ganz kurz zu Ende zu bringen. Erstmal, Schlösser werden mit zertifiziert. Das heißt, du kannst ja nicht einfach im Baumarkt ein Schloss kaufen und das da einbauen. Ja? Ganz abgesehen davon musst du es auch selbst, aber das lassen wir jetzt mal. Und du solltest natürlich ein Schloss haben, was du auch einfach benutzen kannst. Und da ist etwas ganz Einfaches wie Batteriewechsel wirklich was Entscheidendes, weil es gibt ja so viele Leute, die überhören das Jammern oder Piepsen des Schlosses für ein Jahr und wundern sich, dass dann immer die Batterie leer ist. Das heißt, wenn man die Batterie einfach von außen ändern kann, dann macht das einfach viel mehr Spaß. Wenn ich eine Tastatur habe, die beleuchtet ist und ich habe das Ding nun mal im Keller stehen, dann macht das einfach auch viel Sinn, dass ich die Tasten beleuchtet habe. Das sind alles so Kleinigkeiten, die einem einfach weiterhelfen. Und natürlich haben wir jetzt zum Beispiel auch noch ein Touchscreen-Schloss. Das hat den besonders schönen Charme, sieht sexy aus wegen dem Touchscreen. Aber vor allem, ich kann die Tastatur einfach abziehen und mit nach Hause nehmen. Gerade für eine Jagdhütte oder wenn ich im Urlaub bin, keine Tastatur da. Kann auch kein Angriffsversuch eines Einbrechers auf die Tastatur oder auf das Schloss stattfinden. Also alles so Dinge, wo wir uns wirklich weiterentwickelt haben, wo wirklich was Neues möglich ist. Ja, und ansonsten, wir bei Hartmann sind Traditionsunternehmen, aber haben den unbedingten Willen, Innovationen in diese Branche zu bringen. Denn einfache Stahlkisten verkaufen macht ehrlich gesagt auch gar keinen Spaß. weil sieht genauso aus, packen fast 4 oder 5 Waffen rein und dann geht es nur um den Preis. Wir als Premium-Anbieter haben da einfach einen anderen Anspruch. Und deswegen entwickeln wir uns in verschiedenen Richtungen weiter. Und eines davon ist unsere Signature Safe Serie, wo wir eben ganz individuell Tresore für Kunden entwickeln. Und da geht es natürlich vor allem dann außen darum, dass die in Hochglanz lackiert werden, also mit Lavierlack in verschiedenen Themen, aber auch mit Holz verkleidet werden zum Beispiel, mit Leder verkleidet werden. Und innen sind das dann wirklich schön handwerklich hochwertige Holzeinbauten, wo man dann Uhrenbänder drin haben kann oder Schmuckpolster. Und dann hat man seine schönen Sachen wirklich, ich sag mal, in so einem schönen kleinen Schatzkästchen aufbewahrt. Und dann macht es einfach mehr Freude, sich die anzugucken, als wenn ich die irgendwie im Keller in Kästen habe.
Ich habe mal zu dem ganzen Thema eine Frage. Wie sieht das aus mit Luftfeuchtigkeit in Waffenschränken? Ist das ein Thema bei euch?
Ja, klar. Waffen nach der Jagd sind feucht. Schalldämpfer sind feucht. Und die geben dann Feuchtigkeit im Schrank ab. Und da haben wir eben auch da, haben wir in unserem Öko-Tresor, den wir ja vor allem auch entwickelt haben, um Tresore mit weniger CO2 zu produzieren. Aber als wunderbarer Nebeneffekt haben wir da Waffenhalter aus Kiri-Holz eingebaut. Und dieses Kiri-Holz ist eine japanische Baumart, die eben viel schneller ökologisch gezüchtet werden kann als die heimische Birke. Aber vor allem, die auch viel mehr Feuchtigkeit aufnimmt. Das heißt, das ist so eine Art Schuhspanner-Effekt, sage ich immer. Die nehmen das Holz, nimmt die Feuchtigkeit auf und gibt sie dann ganz langsam wieder ab. Und so kann ich dann dafür sorgen, ganz natürlich, dass weniger Feuchtigkeit im Schrank ist. Aber wir haben natürlich auch die Entfeuchtersäckchen. Wir haben mittlerweile ein neues Produkt, was auch den Feuchtigkeitsgehalt des Sacks anzeigt. Das heißt, ich kann einfach, den lege ich in die, wenn er ganz nass ist, lege ich ihn in die Mikrowelle und dann zeigt er an, wie viel Feuchtigkeit hat er noch. Und solche Dinge. Und dann habe ich aber auch schon Kunden erlebt, die gesagt haben, ich habe mir eine Heizung da reingelegt. Ja, geht auch.
Ich denke mal, das ist ja auch ein spannendes Thema, auch gerade was Uhren und etc. mit allem angeht, Rost, was dadurch entsteht. Deswegen wollte ich das mal einmal nachfragen.
Aber, ja, klar.
Ja. Wir hatten noch eben über was Interessantes gesprochen vor dem Podcast. Und zwar ist das, wo die Zukunft hingeht. Gerade auch bei den Waffenschränken, wo du hast auch eben über KI und sowas gesprochen. Vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen. Du hattest ja auch nochmal ein paar interessante Sachen, die da noch möglich sind bei euch.
Ja. Also erstmal muss ich sagen, ich habe jetzt vor kurzem ein Interview gegeben von einem KI-Podcast und der wollte dann wissen, was im Tresor ist denn im Tresor KI? Und da habe ich gesagt, nix. Denn, ist mir ganz ehrlich, das ist ein Stahltresor, da sind Beton drin und selbst die Schlösser, wir haben zum Beispiel jetzt ein neues Schloss, das kann Gesichtserkennung.
Ja.
Bei Gesichtserkennung würde man natürlich schnell eben wieder darauf kommen, ja, das ist ja irgendwie KI. Aber die Gesichtserkennung ist natürlich 1:1. Das heißt, ich habe ein Gesicht eingespeichert und dann wird das verglichen gegen das Gesicht, was davor ist. Keine KI, das ist ein 1:1 Vergleich. Aber wir nutzen natürlich sehr viel KI im Unternehmen. Also zum Beispiel haben wir jetzt gerade zur Messe unseren neuen KI-Tresorfinder veröffentlicht auf unserer Webseite. Denn viele Leute haben ja, es gibt halt viele Kriterien, die ich beim Tresor habe. Wie viele Waffen sollen rein, die Ausmaße, Innenmaße, Feuersicherheit, Versicherungsschutz und. Und viele Leute sind dann einfach mit diesen bekannten Schiebereglern auf so Online-Shops nicht mehr klargekommen. Und jetzt kannst du einfach wie bei ChatGPT, kannst du einfach in den Chat reinsprechen, ich brauche das Folgende. Und dann sucht die KI aus unserem gesamten Angebot heraus, was denn am besten für dich passt. So, und das geht natürlich dann in der Sicherheit noch einen Schritt weiter. Dann lädst du einfach noch 2 Fotos hoch, wo denn der Tresor stehen muss. Und der nächste Schritt, das müssen wir dann aber noch erarbeiten, wäre dann eben auch, du machst einfach Fotos von all den Dingen, die du da reinhaben willst und dann sucht er dir die richtige Größe raus. Und so müssen wir, da müssen wir ja hinkommen, denn die Menschen wollen ja heute, wir sind das alle gewohnt, jetzt über Chatbots und ChatGPT und Co. Fragen zu stellen, Und das wollen wir natürlich genauso dann auch dem Kunden zur Verfügung stellen.
Nein, ich denke ja auch, dass das die Zukunft da tatsächlich ist. Und es ist ja auch einfacher, das erstmal sofort zu sortieren. Ich meine, anrufen und nachfragen und zu sagen, ey, ich habe das und das, passt das wirklich mit dem zusammen, macht ja dann in dem Fall auch Sinn, oder?
Ja, klar. Ja, klar. Also nehmen wir mal das Thema, was ja viele Kunden ärgert. Ja, ihr schreibt da rein, 10 Waffen kann ich da reinstellen. Stimmt gar nicht. Da sagen wir, klar kannst du die 10 Waffen da reinstellen, das weisen wir dir nach. Aber natürlich nicht mit Optik und natürlich nicht anstoßfrei und so weiter und so fort. Und deswegen haben wir jetzt einen neuen Waffenhalter auch entwickelt, den ich einfach auf einer Magnetschiene frei verschieben kann. Das heißt, ich kann dann festlegen, wie weit der Abstand zwischen den beiden Waffen ist. Wenn du natürlich einen festen Waffenhalter da drin hast, ja, dann kann ich das nicht festlegen oder ich verschwende dann den Platz. Da müssen wir einfach individuell auf Kunden zugehen und wir versuchen das halt, indem wir immer wieder vor allem mit Kunden das zusammen entwickeln. Unseren aktuellen Flexschrank, Oskar und Konstantin Flexschränke, die haben wir zum Beispiel auf dem Gear-Tester-Festival getestet und haben da unseren Produktmanager 3 Tage hingestellt und haben gesagt, Leute, richtet doch mal euren Waffenschrank ein. Was braucht ihr denn in so einem Schrank? Und da sind dann ein paar Sachen gut angekommen. Neue Ideen haben wir bekommen. Aber ein paar Sachen sind auch rausgeflogen. Sorry, wir wollten für Frauen einen Spiegel in den Waffenschrank hängen. Fanden die Frauen alle scheiße. Seitdem ist er nicht reingekommen.
Was sind denn hier so auf der Messe die Highlights von euch? Und auch, was sind so die meistgekauftesten Produkte? Oder was ist das, was ihr am meisten hier an den Endverbraucher gebt?
Ja, also es ist natürlich immer unsere Aufgabe. Die meisten Leute haben gar nicht so kreative Ideen, was denn so ein Waffenschrank alles können muss. Und offen gesagt, die meisten kommen auf den Stand, ich brauche einen Waffenschrank für 10 Waffen, was der billigste, den ihr habt. Das ist meist ja auch der Ausgangspunkt. Und dann stellen wir halt da, okay, was brauchst du denn? Welche Waffen hast du denn? Wie viel Munition willst du reinpacken und so weiter? Und stellen dann eben, das ist sicher jetzt unser neuer Schrank, der Oskar 300 Flex. Wenn man dann mal erläutert, guck mal, du kannst dir den Schrank individuell zusammenstellen und ganz nebenbei, der ist auch sicherer. Ich habe jetzt auf der Horridor-Bühne gestern unseren Film gezeigt, wie wir einen Klasse-A-Schrank aufgebrochen haben. Mit so ein paar Haushaltsgeräten, die man so zu Hause auf dem Hof hat. Brechstange, Vorschlaghammer, Keile zum Baumfällen, alles, was wir so alle zu Hause haben. Ja, hat 2 Minuten gedauert. Ne? Und ehrlich gesagt, wir hätten den noch schneller aufgebrochen, aber wir wollten es nicht ganz so wild aussehen lassen. Ist ein Klasse-A-Schrank, ist ein ganz einfacher, einwandiger Blechschrank. Wollten erst meine Mitarbeiter sagen, erzähl denen ja nicht, dass wir auch sowas verkaufen. Na klar, verkaufen wir auch sowas. Klasse-A-Schränke sind so spezifiziert, dass die einwandig sind und die kannst du halt so schnell aufbrechen. Nicht umsonst hat es ja die Gesetzesnovelle gegeben, dass wir gesagt haben, mindestens Klasse 0 oder besser Klasse 1. Ja. Und deswegen, wenn wir dann einfach darstellen können, flexibler, besser einzurichten und vor allem eben auch sicherer. Und warum sicherer? Das können wir da sehr gut erzählen und dann sind die meisten Leute überzeugt. Es gibt natürlich auch Leute, die sagen, ist mir zu teuer und ich kaufe lieber das Kleinere, reicht mir. Die fahren dann nach Norddeutschland und okay, sollen sie machen.
Alles gut. Ich habe jetzt tatsächlich mal eine Frage, vielleicht ist es jetzt auch ein bisschen peinlich, dass ich das nicht weiß, aber wie schwer ist es denn tatsächlich, so ein Einser- oder so ein Nuller-Schrank, weil du gerade gesagt hast, mit einfachen Hausmitteln, was braucht man denn für sowas, um das tatsächlich aufzubekommen?
Also wir haben ja jetzt in Gelsenkirchen erlebt, dass man selbst hochgesicherte Tresore in der Bank knacken kann, wenn man denn genug Zeit hat. Ja. Also das ist auch genau der Punkt. Tresore werden spezifiziert nach Widerstandsgraden. Und das heißt eben nicht, in dieser Norm steht nicht drin, der Tresor soll so und so viel Stahl und so viel Beton haben, sondern da steht drin, diese Werkzeuge hat ein Einbrecher zur Verfügung und mit den Werkzeugen darf der Tresor, muss der Tresor mindestens so und so viele Minuten standhalten, dem Einbruch standhalten. Jetzt muss ich dazu sagen, wir haben uns in der Tresorbranche mal darauf geeinigt, dass wir diese Minuten nicht so rausposaunen, die da gefordert sind. Das sind offen gesagt ziemlich wenige.
Okay.
Aber woran liegt das? Weil in dem Test wird vom sogenannten C-Täter ausgegangen. Das heißt, ein Täter, der vollkommene Informationen über den Tresor hat. Das heißt, im Zweifelsfall hat er sogar eine Konstruktionszeichnung des Tresors. Und natürlich, der ist ein Profi. Der hat das also trainiert, um da reinzukommen. Und es werden nur die Netto-Minuten gezählt. Also wenn er mal zwischendurch durchatmet und mal kurze Atempause macht, dann wird die Stoppuhr angehalten. Das heißt, diese Netto-Minuten unter diesen Bedingungen sind wirklich wenige. Im Normalfall braucht man für so einen Tresor, sagen wir mal, eine halbe Stunde, den aufzukriegen. Aber nach einer halben Stunde ist der auf.
Okay. Ich finde es ein spannendes Thema. Ich habe mir das gerade so ein bisschen vorgestellt, wie man das machen könnte. Aber ich glaube, da seid ihr die absoluten Profis.
Ja, wie wir das machen, wir haben einen Film darüber gedreht. Könnt ihr euch angucken, wie man den aufmacht. Und ich gebe ja hier auch eine Masterclass jeden Tag um 11. Da zeige ich auch nochmal einen anderen Film. So ein bisschen Anleitung zum Einbruch. Aber da vielleicht noch einen ganz kleinen Tipp nebenbei. Tresore stehen ja häufig im Keller. Im Keller oder meinetwegen auch in der Garage oder so etwas. Und meistens ist direkt nebenan die Werkstatt des Hausherrn.
Ja, oder steht in der Werkstatt.
Oder steht in der Werkstatt, genau. Also wenn ich das Brecheisen und den Hammer noch nicht mal mehr mitnehmen muss, weil die schon direkt neben dem Tresor liegen, ja bitteschön, ja, dann kann ich auch gleich offen stehen lassen. Ne?
Hast du vollkommen recht.
Ja.
Gibt es noch was, was wir noch besprechen sollten? Hast du noch was auf dem Herzen?
Ah ja, ich frage mich immer, was ist eigentlich das Zukunftsprodukt von Tresoren?
Ja.
Wenn wir kein Geld mehr haben, wenn wir keine physikalischen Güter mehr haben, sondern die sind dann alle nur noch virtuell. Ich muss offen sagen, das ist das Thema, was wir natürlich für die Zukunft uns anschauen müssen. Und dafür brauchen wir dann auch digitale Themen. Und vielleicht ein ganz praktisches Thema ist der digitale Nachlass. Also, Vater hat den Schrank. Wem gibt er eigentlich den Code im Haus, wenn da kein weiterer Waffenbesitzer ist für den Todesfall? Also eigentlich darf er den niemanden geben.
Ja.
Ne? Weil das ist schon illegal.
Thema. Ja. So.
Also habe ich gestern noch mit einem Verbandspräsidenten und einem Juristen drüber gesprochen. Wir brauchen also Lösungen, wie wir rechtssicher den Tresorschlüssel, den Tresorcode irgendwo hinterlegen, sodass im Todesfall dann eben der Tresor entsprechend geöffnet werden kann. Ja. Zweite Thema, Notschlüssel. Nach dem Schlüsselurteil dürfen keine Schlüssel mehr, eigentlich ist es ein Verbot von Schlüsseln, aber viele Tresore haben natürlich Notschlüssel. Wohin denn mit dem Notschlüssel? Das heißt, wir haben zum Beispiel da hier eine Lösung entwickelt, wie man virtuelle Notschlüssel haben kann. Das heißt, ich habe einen Teil des Schlüssels virtuell, der Kunde hat einen Teil des Schlüssels. Im Zweifelsfall, wenn jemand in Not ist und den Schrank nicht mehr über sein Elektronenschloss aufmachen kann, führen wir die beiden Schlüsselteile zusammen und fräsen dann einen Notschlüssel, der nur einmal zum Öffnen des Tresors benutzt wird und danach zerstören wir ihn wieder. Das heißt, dann habe ich das virtuell hinterlegt. Das sind alles so Themen, wo wir in der Zukunft drauf schauen müssen. Und natürlich virtuelle Tresore für Akten. Das sind verschlüsselte Cloud-Dienstleistungen, aber auch da, Tresore sind ja immer für das da, was man nur für sich haben will. Und wenn man es nur für sich haben will, dann kann ich es auch nicht bei Microsoft in die Cloud schreiben.
Ja, stimmt. Ja.
Also da muss ich eine private Cloud-Lösung finden, die ähnlich funktioniert wie in einem Tresor. Und das sind alles so Themen, mit denen wir uns für die Zukunft beschäftigen.
Hätte ich nicht gedacht, dass das noch alles dazukommt, aber finde ich super spannend. Wo findet man euch hier auf der Messe?
In der Halle 6, bekannterweise vorne gleich an der Ecke am Eingang. Es gibt Paderborner Bier. Es tut mir leid, dass der Aldi unser Bier verhunzt hat, aber wir haben schon Bier gebraut, bevor Feldins und Warsteiner dran waren. Aber bitteschön.
Alles gut. Wenn ihr Interesse dran habt, der Markus wird euch natürlich alle Fragen beantworten und ihr findet ihn, wie gerade schon gut besprochen, in Halle 6. eigentlich die meisten Leute, die hier zu Messe gehen, wissen eigentlich, wo man euch findet. Ja. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst und ja, war sehr, sehr spannend.
Max, vielen Dank.
Danke. Dankeschön. Ciao.